Hallo, ich bin Emmy vom Babelli Podcast und vielleicht kennt ihr solche Situationen. Ein Kind schreit, tobt, wirft sich auf den Boden und ihr spürt, wie auch in euch der Puls steigt. Und in genau solchen Momenten ruhig und präsent zu bleiben, ist alles andere als leicht. Aber genau hier beginnt Koregulation. In dieser Folge sprechen wir darüber, was Koregulation eigentlich bedeutet, warum sie gerade in emotional aufgeladenen Situationen wie Wutausbrüchen so wichtig ist und wie wir als Erwachsene durch unsere Haltung und unser Verhalten einen sicheren emotionalen Anker bieten können. Und ich freue mich sehr, heute in dieser Folge mit Dr. Martina Stotz ins Gespräch zu gehen. Sie ist promovierte Pädagogin sowie Erziehungspaar- und Familienberaterin. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Seit wir Kinder haben, hat sich bei uns zu Hause einiges verändert. Vor allem, was wir an unsere Haut und unsere Wäsche lassen. Wir achten einfach viel bewusster darauf, was drin steckt. Deshalb nutzen wir zu Hause die Frosch-Baby-Produkte, das Waschmittel, den Weichspüler, den Spülreiniger und seit kurzem auch den kleinen Fleckenzwerg. Der hilft sogar gegen richtig fiese Möhren oder Milchflecken. Und das alles ohne Mikroplastik und ohne Farb- oder Konservierungsstoffe. Was ich daran besonders mag, alle Produkte sind vegan und hypoallergen, also perfekt für sensible Babyhaut und Allergiker geeignet. Das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, weil ich weiß, sanft zur Haut, aber trotzdem kraftvolle Reinigung. Und ja, Froschbaby denkt auch an die Umwelt mit Nachfüllbeuteln und milden, pflanzlich basierten Inhaltsstoffen. Danke an Froschbaby für die Unterstützung und nun viel Spaß mit der Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Babelli Podcasts. Heute mit Dr. Martina Stotz. Hallo Martina.
Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ich freue mich ganz doll, dass wir heute über dieses wichtige Thema sprechen, nämlich über die Koregulation bei Wutausbrüchen. Denn Wutausbrüche können chaotisch, laut und auch herausfordernd sein. Und ich glaube, alle Eltern, die uns jetzt zuhören, die kennen genau diese Situationen. Und deswegen möchte ich gleich mal am Anfang fragen, was genau versteht man denn unter der Koregulation, gerade im Zusammenhang mit kindlichen Wutausbrüchen?
Also unter Koregulation ist eigentlich gemeint, dass ein Kind sich noch nicht selbst regulieren kann. Ja, das ist von der Hirnreife einfach noch nicht so weit, dass es diese Gefühle, die es in ihrem Körper spürt, selbst regulieren oder selbst beruhigen kann. Ich sage immer, das ist wie so ein Gefühlselefant, der durch ein Kind wütet und es bricht einfach über das Kind herein. Deswegen spreche ich auch gerne von Wutausbruch und nicht von Wutanfall, weil das einfach aus dem Kind herausbricht. Und dafür braucht es eben jemand, der das Ganze auffängt, ja, der da ist, der koreguliert, auch dadurch, dass die Person relativ ruhig bleibt, versucht die Atmung zu verlangsamen, ja, vielleicht Bodenkontakt herstellt und versucht dieser Hafen zu sein für das Kind, weil das Kind kann sich selbst eben noch nicht dieser Hafen sein. Und das Schöne ist eben, wenn Kinder das lernen, schon von Beginn an, dann entwickelt sich in ihnen eine innere Stimme, die im Grunde genauso ist wie die der Eltern. Das heißt, wenn Kinder früher keine Gefühle zeigen durften, können sie sich später auch selber schwer beruhigen und haben eine problematische Selbstregulation. Und wenn ich einen Elternteil habe, das da ist, das versucht, mir zu helfen, da durchzugehen und das auch mit mir gemeinsam auszuhalten, dann ist es für ein Kind total schön, weil dann hat es später diese innere Stimme und kann selber sich innerlich sagen, ich schaffe das und das Gefühl geht vorbei und ich schaffe es, das auszuhalten. Das sind dann die Erwachsenen, die relativ cool bleiben und die ja einfach, sage ich auch, nicht unbedingt Choleriker sind und die nicht aus sich rausbrechen. Es sind oft die Menschen, die als Kind Koregulation erfahren haben.
Du sagst das schon so ruhig und liebevoll. Da fahre ich gleich innerlich auch schon so ein bisschen runter.
Ich hatte eine Mama, die mich sehr gut koreguliert hat.
Ja, ich glaube das auch, ja. Ich stelle mir das in manchen Situationen wahnsinnig schwierig vor, wenn wir eine kurze Zündschnur haben, weil die äußeren Umstände es einfach nicht zulassen, dass wir jetzt die Zeit haben, mit dem Kind da ins Gespräch zu gehen. Deswegen lass es uns mal so ein bisschen praxisnah halten und wir gehen mal ins erste Beispiel rein, dass wir vielleicht den Eltern auch praktische Tipps mitgeben können. Wie könnt ihr denn in diesen Situationen handeln? Also viele Eltern kennen folgende Situation und fühlen sich dann wahrscheinlich auch überfordert. Wir sind im Supermarkt, ja, und wir haben das Kind jetzt schon durch den Supermarkt durchgeschifft. Der Einkaufswagen ist voll. Und wir machen vielleicht innerlich schon, puh, yes, wir haben es geschafft, wir stehen gleich an der Kasse. Und dann kommt die Kasse mit den kleinen Süßigkeiten, die da noch so nett rumliegen und aufgestellt sind. Natürlich immer in Kinderhöhe. Und das dreijährige Kind in unserem Beispiel möchte jetzt unbedingt die Süßigkeiten an der Kasse. Die Eltern sagen ganz klar nein und das Kind beginnt zu schreien. Ich glaube, wir kennen alle diese Situation. Es wirft sich vielleicht auch noch auf den Boden, schlägt um sich. Wie können Eltern denn jetzt eine gute Koregulation durchführen?
Also ich fange nochmal einmal kurz einen Schritt davor an und zwar dieses klare Nein in dem Moment ist eigentlich schon oft das Problem, warum es eskaliert, weil das Kind sich nicht gesehen und gehört fühlt. Also nur für alle, die schon mal vorbeugen wollen im Supermarkt, es kann helfen, wenn ich das Kind nochmal höre, auch wenn ich Nein sagen will danach, ja, und einfach nur zum Beispiel sage, ich weiß, du hättest das jetzt so gern, das schmeckt so lecker, ja, und du hast es auch schon mal probiert und du weißt, wie lecker das ist. Das Kind möchte einmal gesehen und gehört werden und dann ist ein Nein viel leichter zu akzeptieren. Ja, das heißt, das ist manchmal schon gut vorbeugend, wenn die Kinder noch einmal diese Empathie davor spüren. Man muss vielleicht gar nicht so viel sagen, sondern einfach dieses erstmal kurz, ich habe das gehört, dass du das gerne möchtest.
Darf ich da mal ganz kurz einhaken? Ja. Weil wenn ich dem Kind dann sage, hey, ich sehe dich und ich habe das gehört, du möchtest das haben, das schmeckt auch so lecker. Und wenn ich das dann noch betone, ja, kommt dann bei dem Kind nicht noch mehr das Gefühl raus, jetzt will ich es aber erst recht haben?
Das ist eben immer das, was wir denken. Wir denken, dass durch die Empathie das Gefühl noch verstärkt werden könnte. Und das ist tatsächlich nicht so, weil es hat sich davor gesehen und verstanden gefühlt. Okay. Und das ist wirklich etwas, was wir ausprobieren dürfen. Jeder so auf seine Art. Ich finde, immer authentisch ist am wichtigsten. Und das ist wirklich was viele Eltern ausprobieren und danach erstaunt sind. Ja, das ist so ein bisschen so wie nach dem Motto, wenn ich es nicht anspreche, ja, dann merkt es das Kind vielleicht nicht. Ja, genau. Ja, wenn ich es nicht sage, genau, das ist so dieses typische Denken. Und da unterschätzen wir die Kleinen eben, weil das Kind weiß schon lange, dass es lecker schmeckt.
Okay.
Wir können es gar nicht irgendwie noch verstärken oder so, sondern es geht da wirklich um das Sehen und Fühlen und Einfühlen in das Kind. Genau, als nur vorweg, für alle, die es ausprobieren wollen, ist auf jeden Fall für das Kind dann leichter, das Nein zu akzeptieren. Und dann, wenn das so ist, ja, dann wird das Kind vielleicht trotzdem, selbst wenn es Empathie bekommen hat, diesen Wutausbruch haben, dann ist es wahnsinnig wichtig, sage ich jetzt mal, an der Kasse relativ zügig zu handeln. Was ich zum Beispiel machen würde, ich würde den Einkaufswagen nehmen, würde den wieder nach hinten schieben, würde einfach das Kind auf den Arm nehmen und ohne den Einkauf zu bezahlen, vor die Tür gehen.
Okay, und dann?
Ja, und dann würde ich das Kind regulieren und einfach warten, bis der Wutausbruch vorbei ist, mit dem Kind zusammen durch. Ja, das darf dann auch wütend sein, das ist okay. Weil oft ist es ja so, wir denken oft, es muss sofort aufhören. Ja, also wir gehen dann raus und dann muss ich was machen, am besten auf den Knopf drücken, dass das Kind nicht mehr wütend ist. Und das ist eben auch so ein Missverständnis, denn Gefühle brauchen oft Raum, sie brauchen Platz und Kinder brauchen jemanden, der das Ganze mit ihnen aushält. Genau, und dann kann es sein, dass es 5 Minuten dauert und dann ist es wichtig, die Verbindung wiederherzustellen, dann reinzugehen und den Einkauf zu bezahlen.
Und, ja? Und dem Kind vielleicht dann auch nochmal erklären, genau, wir können heute die Süßigkeiten nicht kaufen, wir haben jetzt den Einkauf erledigt, wir haben alles, was auf der Liste steht. Ich sage auch immer, ich bin Listenfan, gerade beim Einkaufen, weil da kann man dem Kind dann nochmal ganz genau zeigen, guck mal, ich reiß dann ganz gerne die Seiten ein. Das, was wir schon haben, damit das für das Kind sichtbar ist. Was haben wir schon? Ah, unsere Liste ist abgearbeitet. Wir sind quasi fertig.
Ja, genau. Das ist auch eine tolle Orientierung nochmal, dieses Ritual. Damit das Kind einfach weiß, was jetzt kommt, da würde ich auch nochmal genau sagen, wir gehen jetzt rein, dann stellen wir jetzt nochmal in der Kasse an, bezahlen kurz und dann gehen wir nach Hause. Also, dass dann klar ist, was passiert. Nur, das ist ja sowas, viele Eltern sagen dann, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dann nicht zu bezahlen, sondern irgendwie ist ja in einem drin, ich muss das jetzt zu Ende bringen, ich muss jetzt funktionieren, was sollen denn die Leute denken? Und da sind wir eigentlich schon in diesem Strudel, wo Koregulation gar nicht mehr möglich ist. Denn dann kommen diese Glaubenssätze, was sollen denn die anderen denken? Oder vielleicht so ein Glaubenssatz wie, ich bin den anderen zu viel, mein Kind ist zu laut. Und schon bin ich selber so in einem extremen Stressmodus, dass ich natürlich nicht mehr dieser Hafen für das Kind sein kann.
Definitiv. Das heißt,
es ist wichtig, in diesem Moment sich selber einen Raum zu erschaffen, wo ich selber wieder runterfahre. Eigentlich ist das wichtiger als alles andere. Ja, und das geht besser, wenn ich rausgehe und keiner hinschaut. Also bei den meisten ist es vermutlich so. Und das Kind ist auch noch geschützt und es wird nicht beschämt, weil ein Kind schämt sich oft nach einem Wutausbruch. Und wenn dann da 20 Leute zuschauen, ist es einfach auch dem Kind gegenüber total respektvoll zu sagen, komm, wir suchen erstmal einen geschützten Ort. Und es hilft einem selbst auch extrem gut.
Ja, sich dann vielleicht auch selber nochmal ein bisschen zu besinnen und zu denken, okay, jetzt ist hier eine schwierige Situation, aber wir schiffen uns jetzt gemeinsam hier wieder raus. Und dann fangen wir nochmal von vorne an. Ich muss sagen, ich gehe heutzutage ganz gerne an die Selbstbezahlkassen, denn dort gibt es noch keine Süßigkeiten. Ich umgehe das quasi dann immer so und setze das Kind, also jetzt meinen Jüngsten, der ist ja 2, setze ihn oben rauf und lass ihn dann rüber piepsen. Und dann ist er schon abgelenkt und dann findet er großartig, weil dann ist er ja schon wie ein großer, ja, wie Mama oder Papa und machen auch den Einkauf. Und da ist er ja mal ganz stolz dann, dass er da sitzen darf. Und das ist eigentlich, ich umschiffe das immer und du hast es gerade schon angesprochen. Die anderen Menschen, die auf uns gucken, die müssen wir, glaube ich, in dem Moment wirklich ausblenden. Das ist manchmal nicht so einfach. Ich habe das auch schon oft erlebt, dass dann andere einen blöden Kommentar abgeben, oh, das Kind kann sich aber heute gar nicht benehmen oder oh, was ist denn mit dem Kind los? Und natürlich bekommt das Kind das auch mit. Und das ist für Eltern und Kinder eine richtig, richtig blöde Situation.
Genau, und da ist es auch so wichtig, in solchen Momenten auch dann wirklich sich schützenvoll das Kind zu stellen und zum Beispiel vielleicht zu sagen, also in unserer Familie dürfen alle Gefühle da sein. Also sowas zum Beispiel, ja, oder also in unserer Familie dürfen wir alle Gefühle zeigen. Also das finde ich immer auch schön, da einfach drauf einzugehen und dann den Menschen auch so signalisieren, da sind wir unterschiedlicher Meinung, das ist für das Kind auch total wichtig. Mhm. Genau, und deine Idee gerade, die du genannt hast, die feiere ich sehr, weil dadurch gibst du dem Kind ja das Gefühl, gesehen zu werden. Und das ist ja auch oft, wenn Kinder einen Gegenstand wollen, wollen sie ja gesehen werden. Weil wenn sie was Neues haben oder Süßigkeit oder was auch immer, ist es manchmal auch dieses Bedürfnis von, ich hab was und ich bin was und ihr seht mich dann. Und drum, was du machst, wenn du ihn da mithelfen lässt, du erfüllst ja sein Bedürfnis nach Wirksamkeit. Und dadurch ist dein Kind einfach glücklich und zufrieden und hat erst gar nicht den Drang, dann was Süßes zu wollen, weil es geht ihm ja, ist er rundum ja befriedigt mit allen Bedürfnissen.
Mhm. Ja. Aber wenn jetzt einige Zuhörende sagen, ja, wir haben keine Selbstbedienungskassen, dann sage ich euch mal, wie ich es an einer anderen Kasse mache. Da lasse ich den Kleinen nämlich alles rauflegen. Und dann freut er sich dann auch, dann freut er sich, dass er da schon ankommt. Ich meine, mit Zehenspitzen und die Arme nach oben gestreckt, kriegt er manchmal noch eine kleine Unterstützung von mir, wenn es droht, wieder runterzurutschen. Aber auch da kann ich ihn eigentlich ganz gut mit einbinden. Und wenn ich merke, der Blick geht umher zu irgendwelchen kleinen Süßigkeiten, die da, dann komme ich ganz schnell in den Ablenkungsmodus. Also ich versuche auch, solche Wutausbrüche im Supermarkt zu umgehen, wohl wissend, dass es für mich Stress bedeutet. Aber wir haben ja gerade schon, du hast es gerade wunderbar erklärt, wie man es machen kann und dass alle Gefühle auch zulässig sind. Ich glaube, das ist an dieser Stelle ganz, ganz wichtig zu sagen. Heute, alle Gefühle sind zulässig und dürfen sein. Jetzt habe ich noch ein weiteres Beispiel mit einem Wutausbruch nach der Kita. Und diese Beispiele, die ich jetzt angebe, sind vielleicht Beispiele, wo Eltern vielleicht die Koregulation noch nicht so ganz so gut durchgeführt haben. Deswegen lass uns mal auf das nächste Beispiel gehen. Ein 3-jähriges Kind kommt nach einem langen Kita-Tag und das wissen wir alle, die Kita-Tage sind für die Kinder wahnsinnig lang. Es ist wie ein Arbeitstag, das darf man immer nicht vergessen. Kommt nach Hause und bekommt beim kleinsten Anlass, und ich kenne diese kleinen Anlässe, wenn es das falsche Auto ist oder wenn es der falsche Löffel ist oder heute gibt es keine Möhren, sondern es gibt Erbsen, dann kann das schon mal zu einem heftigen Wutausbruch kommen. Wie können denn Eltern diese Situation gut begleiten? Weil, ich muss es vorab nochmal sagen, das sind natürlich für uns Eltern auch Momente, die stressig sind. Wir sind vielleicht in der Abendsituation oder in der Nachmittagssituation haben selber einen harten Arbeitstag hinter uns, haben den Haushalt noch gemacht, waren einkaufen und alles, was so ansteht. Und dann hat man zu Hause plötzlich noch diesen Wutausbruch und man ist vielleicht selber schon so ein bisschen am Limit. Das ist, darf man immer nicht vergessen, dass es einfach wahnsinnig viel für die Eltern ist. Deswegen frage ich dich, wie kommt man denn durch diese Situation gut durch?
Ja, also erstmal auch da wieder, ich schaue gerne mit Eltern immer vorbeugend drauf, erstmal. Ja, weil am besten wäre ja, wie du gerade schon gesagt hast, so wie du es im Supermarkt machst, wir haben den Stress erst gar nicht. Das heißt nicht, dass ein Kind jetzt nie einen Wutausbruch haben soll, weil es ist auch wichtig, dass sie mal Frust und Wut aushalten lernen. Nur gerade jetzt in diesen Stressmomenten, wo man selber eh am Limit ist oder im Supermarkt, ist es schon gut, Strategien vorbeugend zu haben. Deswegen auch da würde ich jetzt als Mama, Papa drauf achten, wenn irgendwie möglich, dass ich selber in einem relativ ruhigen Zustand in diese Situation gehe. Und das ist ja oft so, man hetzt von A nach B. Und ich habe viele Eltern, die dann sagen, ja, eigentlich liegt es auch an meiner Organisation, dass ich mir die Zeit davor nicht nehme. Ja, und dass ich nicht bewusst sage, so, ich habe da noch 10 Minuten einen Termin mit mir selbst, ja, bevor ich jetzt mein Kind abhole, wo ich vielleicht nochmal ruhig atmen kann, selber nochmal in Ruhe was trinken kann, vielleicht noch eine kleine Achtsamkeitsübung machen, ja, und einen kleinen Spaziergang machen, spazieren gehen, Bewegung ist immer gut, um das Nervensystem runterzufahren. Das wäre natürlich so die optimale Vorbereitung für jede stressige Situation, die es im Alltag gibt, nicht nur nach der Kita. Ja, auch vom Einschlafen zum Beispiel, super Strategie. Die Kinder merken einfach, in was für einem Zustand begegnet mir mein Elternteil. Und das überträgt sich sofort, weil die Nervensysteme, die stecken sich gegenseitig an. Und wäre das, wenn irgendwie möglich, der optimale Fall. Und dann ist es natürlich so, wie du schon so schön beschrieben hast, das Kind ist einfach, ich sag immer, auskooperiert. Das hat morgens alles getan, ja, um mitzumachen, um zu funktionieren, um der Gruppe gerecht zu werden, hat seine Bedürfnisse hinten angestellt, weil in der Kita ist es nun mal so, das Wohl der Gruppe steht oben, ist auch klar, ja, mit vielen Kindern. Und da ist es einfach wahnsinnig wichtig, allein mit der Haltung dran zu gehen, also mit der richtigen Erwartung. Weil wenn ich schon denke, ja, das wird jetzt ein total schöner Mittag, ich freue mich auf mein Kind und dann einfach sich zu denken, es kann auch sein, dass mein Kind was loswerden möchte. Und dann ist es genau, wie du beschreibst. Oft sind die wahnsinnig überreizt und gestresst. Und was hilft, wenn man gestresst ist? Einen Wutausbruch haben. Ja, das heißt, oft sind in solchen Momenten Wutausbrüche eine Form des Stressabbaus. Und sich das auch bewusst zu machen, okay, jetzt habe ich hier die Erbsen anstatt die Bohnen gekocht oder was weiß ich, ja, wie konnte ich nur, dann sich einfach bewusst zu machen, okay, das muss jetzt einfach raus. Das hilft meinem Kind, Stress abzubauen. So wie wenn einem kleinen Baby das weint und dann ja irgendwann diesen Weingipfel hat. Auch da ist es ja dieses Erzählweinen bei einem Baby, dass es manchmal einfach den Raum braucht, weil sich das Kind darüber ausdrücken kann und den Stress abbauen kann. Wohingegen, wenn ich ein Baby gleich irgendwie versuche, es ruhig zu stellen, dann kommt der Stress später. Also es braucht das Ventil in dem Alter noch. Und das ist schon mal gut. Die Haltung hilft. Und dann denken Eltern immer, es muss sofort aufhören. Sie müssen was tun, damit es aufhört. Und das ist wirklich die größte Erleichterung, glaube ich. Wenn Eltern verstehen, das ist gar nicht meine Aufgabe, sondern das darf jetzt raus, ja, ich darf jetzt dabei bleiben. Natürlich, wenn das Kind dann aggressiv wird oder so, braucht es auch Grenzen. Nur oft hilft es, sich dann daneben zu setzen. Kinder wollen dann auch oft gar keine Nähe, lehnen die dann ab. Und trotzdem da zu sein, sich innerlich zu denken, ja, das darf jetzt raus, ich kann gerade nicht mehr tun, als da sein und es begleiten. Und irgendwann dann den Körperkontakt anbieten und sagen, komm, ich bin für dich da. Und genau, am besten wenig reden, weil das Kind kann eh nicht zuhören.
Ich habe es mir jetzt gerade so ein bisschen praktisch vorgestellt und glaube, dass man das wirklich auch gut umsetzen kann und dass man vielleicht dann in dem Moment auch einfach mal alle 5 gerade lässt, sagen wir es mal so, denn das Essen ist vielleicht dann zweitrangig. Ja, ich muss mich dann in dem Moment wirklich erstmal um das Kind kümmern und da sein. Es geht ja, ja bei der Koregulation darum, da zu sein. Man muss nicht perfekt sein, aber man ist für das Kind da und zeigt ihm, hey, ist alles okay so, wie es jetzt gerade ist? Ich warte auf dich oder ich bin bei dir. Was ich mir halt immer so ein bisschen schwierig vorstelle, wenn du noch ein Baby hast oder wenn du noch 1-2 Kinder hast, die dann vielleicht auch deine Aufmerksamkeit brauchen. Also stellen wir uns vor, es gibt jetzt noch in dieser Situation ein Baby und das Baby möchte gerade gestillt werden beziehungsweise muss gerade gestillt werden und ich würde ganz gerne eigentlich bei meinem älteren Kind da sein und ihm zeigen, hey, es ist okay, die Situation begleiten. Was mache ich denn dann? Weil ich kann mich ja nicht teilen und ich bin vielleicht gerade in dem Moment alleine mit den beiden Kindern.
Ja, da habe ich immer so ein ganz schönes Ritual, gerade wenn eben ein Baby da ist, das ja auch darauf angewiesen ist, dass Bedürfnisse prompt erfüllt werden. Gerade jetzt ein akutes Hungergefühl sollte bei einem Baby ja immer dann wichtiger sein. Ja, oder ein Baby hat einfach auch noch vom Gehirn gar nicht die Kapazitäten, schnell irgendwie sich zu beruhigen. Das braucht die Eltern viel, viel schneller als ein älteres Kind. Deswegen da geht es immer darum, dass die Bedürfnisse, die dringender sind, zuerst erfüllt werden. Und da habe ich immer so ein Ritual mit Eltern, die mehrere Kinder haben, dass die älteren Kinder zum Beispiel ein tröstendes Kuscheltier haben oder dass sie eine Kuscheldecke haben, die dafür steht, wenn die Mama gerade nicht kann oder der Papa, dann hilft mir dieses Symbol als Übergangsobjekt. Das heißt, ich würde dann sagen, ich weiß, du bist ganz wütend und ich wäre so gern für dich da und schau, da ist jetzt hier die Kuscheldecke und die mache ich nochmal voll mit ganz viel Mama oder ganz viel Papa und da kuschle ich dich jetzt ein und jetzt stille ich das Baby und du weißt, du kannst jederzeit zu mir kommen und dich an mich kuscheln. Das wäre dann so die Strategie. Ja, und dann kann das Kind selbst entscheiden, möchte ich in der Kuscheldecke bleiben oder bin ich doch schon bereit für Nähe. Und es klappt natürlich auch nicht immer perfekt, ja. Es sind alles immer nur Anregungen, ja. Es klingt dann immer alles so leicht in der Theorie und in der Umsetzung ist es manchmal einfach auch chaotisch und unperfekt und das darf genauso sein, ja.
Oh, das ist so eine schöne Idee. Also das finde ich richtig gut, wenn man das dann nochmal so mit Mama oder Papa Liebe auftankt und sagt, wenn du das jetzt gerade brauchst, dann nimm das. Das ist wirklich schön. Also das hat mich gerade ein bisschen berührt, weil ich gedacht habe, das ist wirklich toll, wenn man da so eine Kuscheldecke hat und man weiß, oh, ich bin jetzt gerade richtig wütend, aber dass man sich da vielleicht auch selber ein bisschen runterregulieren kann. Und das ist ja das, was Kinder auch durch die Koregulation lernen. Ne, sie lernen eigentlich mit diesen Situationen umzugehen, mit den Wutausbrüchen.
Genau, und auch je älter sie werden. Das ist das Schöne, dass sie dann wirklich auch schon ab 4, 5 Jahren, manche fangen das sogar schon mit 3 so ein bisschen an, dass sie auch erstmal kurz für sich sein wollen. Und das ist, man liest ja immer oft oder hört auch oft, man darf ein Kind auf gar keinen Fall alleine lassen, wenn es wütend ist. Und das sehe ich so ein bisschen anders, denn auch bei uns ist es ja so, manchmal wollen wir einen kurzen Moment für uns haben. Wir wollen Rückzug, wir wollen selber Ruhe haben. Und ich finde es dann sogar wichtig, auch diese Grenzen des Kindes zu akzeptieren und zu sagen, du magst kurz alleine sein, ich bin nebenan oder ich setze mich vor die Tür. Das ist total in Ordnung, weil dadurch wahren wir ja auch die Grenzen des Kindes.
Also zu Hause definitiv sehe ich auch so. Wenn wir unterwegs sind und da ist jetzt eine große Straße, dann würde ich das Kind vielleicht
natürlich
nicht, ne? Das ist klar. Ja. Aber davon reden wir nicht. Wir reden jetzt von zu Hause. Und du hast es gerade gesagt, du liest es oft andersrum, dass man das Kind dann begleiten soll. Weil ich habe mich letztens auch mit Wutausbrüchen befasst, allerdings bei meinem mittleren Sohn, der ja jetzt 9 wird. Und da stand dann auch ganz klar drin, lassen Sie das Kind alleine, wenn es einen Wutausbruch hat. Also alleine, weil er möchte dann keine Nähe. Ne? Er wird 9. Er ist schon etwas größer, er versteht auch die Situation, er versteht die Zusammenhänge, er weiß wahrscheinlich auch, warum er wütend ist und dann geht er ja auch oft in sein Zimmer und knallt die Tür. Und klar, wenn die Kinder kleiner sind, dann gehen wir nochmal hinterher und zeigen, dass wir da sind. Aber ihn zum Beispiel lasse ich jetzt in Ruhe erstmal, bis er von sich aus wiederkommt. Und das verändert sich natürlich auch dann, umso älter die Kinder werden.
Ja, da finde ich es immer ganz wichtig in dem Alter, wir können dann ja schon so toll mit Kindern sprechen,
ja. Sie
auch mal zu fragen, wie es denn für sie besser ist. Ja, weil es gibt Kinder, die wollen dann, genau wie vielleicht dein Sohn, ja, der will dann seine Ruhe und dann selber entscheiden, wann er wiederkommt. Das ist dann auch so dieses Gefühl von, ich entscheide hier, wann ich wieder soweit bin. Das ist für Kinder dann ganz wichtig. Und andere Kinder wollen vielleicht dadurch zeigen, dass sie in Not sind. Und dann vielleicht auch zu sagen, wie ist denn das, was hilft dir mehr, soll ich denn mal klopfen oder kommen? Also das kann man in einem ruhigen Moment ja besprechen und dann bekommt das Kind vielleicht noch eher das, was es braucht. Das finde ich immer gerade in dem Alter so total wertvoll, dass wir mit den Kindern schon so gut sprechen können.
Das stimmt. Also wir haben das auch mal zum Thema gemacht und da hat er auch gesagt, lass mich dann einfach kurz in Ruhe, ich komme dann schon. Und so machen wir das auch und ich weiß dann, okay, jetzt fliegt die Tür, dann lasse ich ihn jetzt einfach mal kurz in Ruhe.
Und wie geht's dir damit? Weil das Aushalten ist oft nicht so leicht, oder?
Ja, am Anfang fand ich es irgendwie schwierig und bin dann natürlich immer noch mal hin, schon mit Klopfen so. Denn, nein, Mama, jetzt nicht. Mittlerweile kann ich das irgendwie ganz gut aushalten, weil ich ja weiß, dass wir danach dann noch mal drüber sprechen. Wir reflektieren noch mal die Situation, was war denn jetzt eigentlich los? Und gucken, dass wir vielleicht ja immer noch mal sowas Positives rausnehmen für die nächste Situation, weil die wird kommen. Ne, das kennen wir ja. Die nächsten Situationen, die kommen, wenn irgendwann mal wieder Frust geschoben wird oder irgendwas vielleicht nicht ganz so lief, wie er sich das gedacht hat.
Ja, das ist so wertvoll. Dann gibst du ihm Strategien mit für das nächste Mal. Dann hat er da schon ein bisschen Handwerkszeug. Das ist immer gerade in ruhigen Momenten total gut, weil das Gehirn auch so aufnahmefähig ist und Kinder dann so viel mitnehmen können. Ja, das finde ich nochmal total wichtig, dass du das machst.
Ich finde es total schön, wie du das gesagt hast, wie wir Wutausbrüche bei Kindern begleiten können. Deswegen lass uns mal gucken, was heißt das denn langfristig für die Kinder oder wenn wir das so liebevoll begleiten, was lernen denn die Kinder daraus?
Also sie lernen halt vor allem, dass sie wertvoll sind mit allem, was sie empfinden und fühlen. Und das ist das, was wir oft in unserer Generation so nicht erfahren haben, weil die Jungs durften in ihrer Kindheit nicht traurig sein, die Mädchen durften oft nicht wütend sein, also Gefühle waren auch noch stark gegendert, sind sie teilweise heute noch, ja. Und das führt halt dazu, wenn ein Kind ein Gefühl hat, spürt es dieses Gefühl ja im Körper. Es ist in dem Moment ja wie ein Teil von einem. Und wenn jemand dieses Gefühl verurteilt, abwertet, dann wird das Kind abgewertet. Und das ist was, was viele eben nicht verstehen, dass sie sich deswegen auch nicht erlauben, heutzutage als Erwachsener wütend zu sein, weil sie dann wissen, ich bin schlecht, wenn ich wütend bin. Und ich glaube, das ist eigentlich die zentrale Erkenntnis auch der Forschung aktuell, dass dieses Gefühle begleiten, akzeptieren, annehmen, aushalten, auch nicht negativ bewerten, dazu führt, dass Kinder ein besseres Selbstwertgefühl entwickeln.
Und ich glaube, es ist aber gerade für die Elterngeneration schwierig, das gut zu begleiten, die das nicht so gelernt haben, wie du das gerade gesagt hast, wo die Gefühle abgestritten wurden, wo gesagt wird, also wütend darfst du nicht sein, traurig muss jetzt nicht traurig sein, jetzt hör mal auf zu weinen. So dieses Gefühle ja streitig machen, finde ich ganz, ganz schwierig und finde ich natürlich deshalb umso wichtiger, dass wir darüber sprechen, dass ich würde mich auch in diese Generation noch dazu zählen, wo Wut und Trauer ja nicht so richtig Platz hatten.
Ja, also ich auch. Mein Papa war da auch so, meine Mama zum Glück nicht, nur das ist, es reicht schon, ein Elternteil reicht. Ja, bin ich auch da total all in.
Genau, und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir jetzt als Elterngeneration lernen, anders damit umzugehen, dass unsere Kinder das nachher auch als Erwachsene besser machen können. Und lass uns mal nochmal gucken, wenn jetzt, es gibt ja, die Kinder sind ja alle unterschiedlich, wir sind ja alle individuell. Es gibt ja auch sehr impulsive Kinder, ja, die vielleicht immer wieder scheinbar grundlos, ausrasten ist jetzt ein schwieriges Wort, aber Wutausbrüche haben. Trotz aller Koregulationsversuche, wie kann ich das denn gut begleiten?
Ja, also wenn ich so eine Mutter oder Vater in der Beratung habe, sind dann oft Kinder mit besonderen Bedürfnissen auch. Also manchmal ist es einfach auch dieses besondere Gehirn, das diese Kinder mitbringen, ja, das vielleicht ADHS eine Rolle spielt oder einfach irgendeine Form von Neurodiversität. Und dann ist es einfach so wahnsinnig wichtig, diese Eltern zu stärken und zu ermutigen. Denn ich sage dann oft, das ist wie, wenn der Elternteil das Gefühl hat, es sind drei Kinder auf einmal. Weil wenn ich am Tag so viele Gefühlsausbrüche begleiten muss, das erschöpft ja wahnsinnig. Und dann passiert Folgendes. Natürlich beginnen die Eltern dann auch so ein Vermeidungsverhalten in der Erziehung zu zeigen, weil ich kann nicht den 10. Wutausbruch aushalten und dann sage ich halt ja, dann ist mir das wurscht, weil ich halte es einfach nicht mehr aus. Das passiert dann ganz oft und dadurch wird es eben immer schlimmer. Und gerade in solchen Fällen brauchen Eltern einfach Unterstützung und dürfen sich auch erlauben, dieses Kind mal abzugeben. Das ist nämlich was Eltern dann oft sich nicht trauen, weil das Kind natürlich auch vielleicht für andere Menschen anstrengender ist. Und das ist oft dann zum Teufelskreis. Und da geht es eigentlich in erster Linie darum, die Eltern zu stärken, zu ermutigen, Hilfe anzunehmen. Und ich helfe ihnen dann, dass sie ihre Selbstregulation stärken. Also, dass sie wirklich dieses Co-Regulieren nicht nur nach außen tun, sondern nach innen auch fühlen. Und das bedeutet ja genau das, was du schon angedeutet hast, dass sie sich erstmal mit sich, ihren Glaubenssätzen auseinandersetzen, dass sie eigentlich diese Aufgabe, die dieses Kind auch oft an sie stellt, bewältigen und das unbedingt mit Hilfe, weil anders ist es nicht möglich. Ja, und das bedeutet dann oft auch, dass ich viel innere Kindarbeit mit diesen Eltern mache, dass sie lernen, überhaupt erstmal für sich zu sorgen, überhaupt erstmal zu spüren, was habe ich für Bedürfnisse, wo sind meine Grenzen. Das heißt, es ist wirklich so ein eher längerer Weg, um diese Eltern zu stärken, dass sie das auch ertragen können. Denn es ist herausfordernder mit einem Kind mit besonderen Bedürfnissen.
Definitiv. Aber du hast es gerade schon angesprochen. Es gibt heutzutage ein Glück. ganz, ganz viele Anlaufstellen, die da Hilfeleistung geben können und auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ja, liebe Eltern, wenn ihr da auch jemanden braucht, dann guckt doch gerne nochmal bei euch und in den Kommunen. Da gibt's auch immer ganz gute Anlaufstellen. Ich weiß, bei uns ist es hier so ein Familienrat, den gibt's hier in meiner Community. Ja, da gibt's einfach wahnsinnig viele Menschen, die bereit sind, auch zu helfen. Und deswegen finde ich das ganz schön, dass du das gerade nochmal gesagt hast.
Ja, und der Austausch ist auch so wichtig, weil oft haben die Eltern dann das Gefühl, ich bin alleine und ich krieg's nicht hin. Und ich habe auch oft den Eindruck, sie haben versagt, obwohl sie wirklich, wenn ich sie dann in der Beratung habe, sage ich immer, wow, das ist so erziehungskompetent, was du machst. Ja, also das ist schon die Königsdisziplin, wie du das umsetzt. Und das ist ihnen dann oft gar nicht mehr bewusst, weil sie halt so oft auch Misserfolgserlebnisse haben. Und da hilft der Austausch auch, um wieder so ein realistisches Bild zu kriegen, dass sie mit dem Thema nicht alleine sind und ja, dass sie einfach sich mehr Auszeiten gönnen. Das ist eigentlich am allerwichtigsten, denn es ist sehr klar, das Nervensystem ist immer am Limit, wenn ich so ein Kind habe, das mich ständig fordert. Und dann brauche ich manchmal einfach ein komplettes Wochenende, ja, kindfrei. Das geht anders nicht, um dann wieder in meine Kraft kommen zu können.
Ja, um Energie zu tanken, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass wir auch in Balance sind als Eltern. Denn nur wenn wir in Balance sind, dann ist es auch mit den Kindern einfach ein bisschen einfacher, weil wir dann die Ruhe ausstrahlen.
Sich das ist so gemein auf der anderen Seite, oder? Das ist immer der direkte Spiegel einfach.
Ja, es ist der direkte Spiegel, das hast du schön gesagt, das stimmt. Und sag mal, Martina, wenn wir jetzt noch mehr zu dir wissen wollen oder über dich wissen wollen, wo finden wir dich denn im Internet?
Genau, also ich poste auf meinem Instagram-Kanal täglich kleine Videos mit kleinen Ideen und ja praktischen Anregungen, Dr. Stotz Kinderpsychologie, genau. Und auch über meine Webpage findet man mich, mein-Erziehungsratgeber. Und da habe ich gerade ein ganz aktuelles, neues Projekt jetzt seit einem Jahr. Ich habe die Bindungsakademie gegründet, dort bin ich Dozentin in meiner eigenen Akademie und darf Menschen ausbilden zum bindungsorientierten Elternberater oder auch einfach zum Experten für bindungsorientierte Erziehung. Und das ist auch tatsächlich jetzt etwas, was wieder startet, jetzt ab Juli. Und ich habe die ersten Absolventinnen jetzt im August und bin überglücklich, diesen Ort geschaffen zu haben.
Ach, toll!
Bindungsorientierung nach außen zu tragen. Da sind so viele tolle Herzensmenschen, die Eltern unterstützen wollen jetzt, die dann auch den Abschluss haben und einfach ja mit meinem Beratungskonzept jetzt rausgehen in die Welt. Und ich bin so dankbar, ja, dass so viele Menschen da sind, die da auch Interesse haben. Also für alle, die vielleicht umschulen wollen oder in dem Bereich arbeiten wollen, da seid ihr in der Bindungsakademie bei mir richtig.
Und das Ganze verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes und schaut da auf jeden Fall gerne rein. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich habe mir das auch schon alles angeguckt, auch dein Instagram-Account, wo man wirklich ganz viele tolle Videos findet, die dann auch wirklich kurz und prägnant sind und wo man fast zu jeder Lebenslage mit Kindern eine kleine Lösung von dir bekommt oder beziehungsweise einen Anreiz, um dann zur Lösung zu kommen. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich danke dir von Herzen, dass du heute dabei warst. Und ja, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, dann seid ihr wahrscheinlich auf der Suche nach Lösung für Situationen mit starken Gefühlen für die Kinder. Aber ich glaube, wichtig war jetzt auch nochmal zu wissen, dass es wichtig ist, diese Situation liebevoll zu begleiten. Und dass ihr den Podcast jetzt angehört habt, das zeigt eigentlich schon, wie viel euch das Miteinander mit euren Kindern bedeutet.
Ja, genau. Und ich denke auch immer, das darf so ein Weg sein. Also es dürfen auch Fehler passieren. Das ist mir immer noch so ein Herzensanliegen. Es muss nicht jeden Tag perfekt sein.
Genau, wir müssen einfach präsent sein und da sein für die Kinder.
Genau.
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und alles Gute für dich.
Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der heutige Podcast zum Thema Koregulation bei Wutausbrüchen. Und manchmal sind es gerade die lautesten Momente, in denen Kinder uns am deutlichsten zeigen, was sie brauchen. Nämlich Halt, Nähe und jemanden, der mit ihnen durch den Sturm geht. Und Wutausbrüche können herausfordernd, laut und manchmal auch schmerzhaft sein. Für Kinder genauso wie für uns Erwachsene. Aber sie sind auch eine Einladung. Eine Einladung, präsent zu bleiben, Sicherheit zu geben und emotionale Verbindung zu stärken. Gerade dann, wenn sie am meisten gebraucht wird. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört
um keine neue Folge mehr zu verpassen.